Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, Radio X, richtiger Tag, vierter Freitag im Monat. Richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und eben wie immer resultieren daraus die richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Die Zukunft im Blick, die Punkt, Punkt, Punkt for Future Bewegungen und ihr und deren Anliegen. Titel unserer heutigen Sendung. Wir hatten in letzter Zeit immer mal wieder die Fridays for Future hier. Jetzt haben wir den Kreis mal ein bisschen geweitet. Seit Monaten gehen Jugendliche, unterstützt von Erwachsenen, Klimabewegten, jeden Freitag weltweit auf die Straße, um für mehr, vor allen Dingen schnelleren Klimaschutz zu demonstrieren. Selbstverständlich auch in Frankfurt, der Wiege der Demokratie in Deutschland. Gute alte Tradition hier auf der Straße unterwegs zu sein und für ja, eine bessere Welt zu streiten, Fragezeichen. Inzwischen erfährt die Fridays for Future Bewegung große Unterstützung aus der Gesellschaft und zumindest in Worten aus der Politik. Initiativen wie die People for Future und Scientists for Future be- und verstärken das Engagement der Jugendlichen mit vielfältigen Aktivitäten und nicht zuletzt belastbaren Fakten. Aus den genannten Initiativen habe ich heute verschiedene Gäste im Studio. Da ist einmal der Paul Harder, er ist bei Fridays for Future aktiv und Stadtstuhlsprecher hier. Hallo Paul,
Hallo.
schön, dass du wieder da bist, den Weg zu uns gefunden hast. Dann habe ich die Nathalie Bromberger, sie ist von den People for Future hier aus Frankfurt. Hallo Nathalie.
Hallo.
Und den Jürgen Eisel, der ist bei den Scientists for Future, er ist Aktivist bei Klimatag in Frankfurt. Und was man einfach nicht unterschlagen soll, Fachbuchautor für zum Thema erneuerbare Energien, habe ich es richtig in Erinnerung? Hallo Jürgen, schönen guten Tag.
Ja, hallo alle.
Und mein Name ist Otto Gebhardt. Jetzt fangen wir doch mal an mit dem Inhalt. Zuerst mal zu dir, Paul. Nur mal ganz kurz, in meinen Fridays for Future dürfte es für viele Leute doch inzwischen ein stehender Begriff sein oder zumindest weitestgehend bekannt, worum es geht. Aber nochmal für die, die es jetzt vielleicht nicht ganz so drauf haben. Wer ist Fridays for Future? Was gab den Anstoß für die Bewegung und wie seid ihr, ja oder warum, ja, was gab den Anstoß, sich da zu engagieren? Für dich und andere.
Fridays for Future ist erstmal nicht eine einzige Person, wie die ein oder andere Person denkt, sondern einfach der Verbund von allen Demonstrantinnen, die wegen dem Klimaschutz freitags auf die Straße gehen. Der Anlass von Fridays for Future war schon Greta Thunberg, allerdings ist das
Die
Hauptthema,
Schwedin.
genau, Greta Thunberg, die Schwedin, die damit angefangen hat. Zum Streiken kam sie aber, weil in ihrem Land einfach zu wenig für das Klima getan wurde. Und genau das Gleiche ist allerdings nicht nur in Schweden der Fall, sondern eigentlich so gut wie überall auf der Welt, weswegen auch überall auf der Welt gestreikt wird.
Wie seid ihr organisiert? Ich meine, ja, wann trefft ihr euch? Habt ihr regelmäßig Pläne? Wie bereitet ihr eure Aktionen vor, Aktivitäten?
Es gibt regelmäßige Treffen, die finden immer freitags nach den Demos statt, sind sogenannte Plena, da ist jeder willkommen, der etwas sagen möchte. Und da werden meistens die zukünftigen Demonstrationen besprochen und auch geschaut, wie denn die letzten Demonstrationen alle so liefen. Und anhand dessen schaut man dann, was denn gut wäre und gut ankommen würde, was man alles machen könnte, was man konkret verändern könnte, was man konkret fordern könnte. Und so ist Fridays for Future zumindest in Deutschland größtenteils strukturiert.
Und wenn sich jetzt jemand Leute noch bei euch einbringen wollen, wo können die sich informieren über diese Treffpunkte etc.? Ihr habt vermutlich in der heutigen Zeit auch eine Internetseite. Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Fridays for Future Frankfurt hat noch keine richtig gute Internetseite. Es gibt eine von Fridays for Future Deutschland. Da sind allerdings nicht immer die Treffen aufgelistet. Wer aber erfahren will, wo man sich besser engagieren kann, der geht einfach selbst auf eine Demonstration und fragt dort die Demoleiterinnen und erfährt so, wo er wann sein muss, beziehungsweise wo und wann sie sein muss.
Also gleich von Anfang an selber aktiv werden.
Genau.
Schön. Was ist euer Anliegen? Ganz platte, einfache Frage. Wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir den einen oder anderen Punkt im Verlauf der Sendung noch ansprechen werden. Aber jetzt mal so ganz grob gesagt, warum geht ihr auf die Straße?
Ganz kurz gesagt, gehen wir für besseres Klima auf die Straße. Bisschen konkreter geht es darum, dass fossile Brennstoffe nicht mehr verwendet werden sollten, mehr auf erneuerbare Energien geachtet werden sollte und auch sowas wie Autos und so eher ins Klimafreundliche gehen sollten, anstatt noch mehr unsere Umwelt zu verschmutzen.
Okay, danke dir mal, Papi, Sicherheitskommissar zu der Nathalie. Das geht jetzt um die People for Future.
Ja.
Jetzt stelle ich dir dieselben Fragen wie im Paul. Du konntest jetzt schon innerlich ein bisschen vorbereiten. Wer seid ihr? Was gab einen Anschluss, dass ihr euch da ja gegründet, zusammengeschlossen habt, wie auch immer?
Ja, People for Future, das ist die Frankfurter Organisation, die aber zur Organisation Parents for Future gehört. Nationale Organisation auch. Also in anderen Städten heißt es Parents for Future, aber wir wollten in Frankfurt halt darauf hinweisen, dass nicht nur Eltern mitmachen dürfen, sondern alle Erwachsenen gefragt sind. Und wir sind einfach auf die Straße gegangen, weil wir es erschreckend finden, dass die Schüler heute die Politik machen müssen eigentlich und auf die Straße gehen müssen, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Und das ist ja eigentlich die Verantwortung der älteren Leute, die dafür gesorgt haben, dass wir in diesem Elend oder in diesem schlechten Zustand gelandet sind. Und ich würde mir auch wünschen, dass noch viel mehr Eltern sich uns anschließen und auch alle anderen, die nicht mehr in die Schule gehen, sich uns auch anschließen.
Seht ihr euch eher als Unterstützer, Unterstützerinnen oder mehr auch so eine, wie soll ich sagen, ja, selbstinitiativ, aktiv, wie auch immer?
Ich denke beides. Also der erste Anlass war, wir wollten die Schüler unterstützen und darin sehen wir auch die Aufgabe. Ich meine, allein schon so Sachen wie Ordnerinnen zu stellen, weil ja viele Schüler nicht 18 sind und das nicht dürfen. Und auch mit anderen Sachen zu unterstützen. Aber ist auch ganz klar, dass wir auch ja, selbst aktiv werden wollen, gerade weil wir den Schülern nicht alles überlassen wollen, sondern eben sagen, wir müssen auch aktiv werden. Und deshalb organisieren wir auch Demos und Veranstaltungen und legen Kontakt mit Organisationen und so weiter.
Wie seid ihr organisiert? Wie trefft ihr euch auch regelmäßig oder kommuniziert ihr nur via Skype oder schaut ihr euch ab und zu in die Augen?
Wir haben sowohl, also sowas wie, wir haben eine WhatsApp-Gruppe oder viele WhatsApp-Gruppen und wir haben auch einen Mattermost-Kanal, das ist auch so eine App, mit der man sich vernetzen kann. Aber wir haben auch alle 2 Wochen in Frankfurt ein Plenum, wo jeder gerne hinkommen kann. Und wir haben immer donnerstags von 12 bis 1 die Mahnwache, meistens irgendwo auf der Zeil, ja, wo man uns auch kennenlernen kann und sich mit uns vernetzen kann.
Zur Mittagszeit?
In der Mittagspause zwischen
Ja.
12 und 1.
Ah, okay. Und kommen da regelmäßig, sage jetzt mal in Anführungszeichen, viele?
Ja, es ist unterschiedlich, so 10 bis 15 Leute
Ja, okay.
meistens, wechselt ein bisschen, aber das ist so ein Ort, wo man halt mal vorbeischauen kann und die Leute gehen dann meistens danach auch ins Plenum und
Okay.
werden
Einfach um
aktiv.
sich mal kennenzulernen letztendlich.
Genau.
Okay. Und was ist denn euer Anliegen? Vermutlich wird es nicht sehr weit abweichen von dem, was der Paul erzählt hat, oder?
Nein, im Prinzip haben wir genau die gleichen Forderungen, also die ja auf den Erkenntnissen der Scientists for Future beruhen und schließen uns da den Forderungen an. Die sind, brauchen wir auch nicht jedes Mal neu erfinden, die sind total klar. Da gibt es eigentlich keine Diskussion drüber, denke ich. Und unser Anliegen ist aber halt zugleich auch immer mehr Leute zu mobilisieren, sich den Protesten anzuschließen.
Jetzt komme ich zum Punkt, Jürgen, du musst jetzt noch einen Moment warten, bevor ich dich löchere mit den Scientists, weil ich finde, jetzt die beiden sollten mir das mal beantworten, was ja zumindest in den Anfängen der Bewegung versucht wurde zu thematisieren, weil man vom Thema meiner Meinung nach ablenken wurde. Das ist das Stichwort Schulstreik, manche sagen Schwänzen. Paul, wie schätzt du das ein? Schwänzt ihr? Ich habe mal ein Plakat gesehen bei der einen der Demo. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen. Ich fand das so treffend, aber wie siehst du das oder wie seht ihr das?
Schwänzen allgemein bezeichnet ja eher die Schulverweigerung. So würde ich es nicht ganz sehen. Ich glaube, das ist wirklich ein Streik, wo man mit konkreten Forderungen bzw. mit einem konkreten Anliegen einfach aufmerksam machen will. Genauso wie es alle anderen Streike machen, nur dass man da halt nicht zu seiner Arbeit geht. Und genau das Gleiche ist es halt bei uns mit der Schule. Und deswegen würde ich ganz klar ablehnen, dass es ein Schulstreik ist, dass es Schwänzen ist, sondern halt ein Schulstreik ist.
Ja, ich meine, ich denke, ihr müsst auch viel Zeit eurer Freizeit opfern, also opfern in Anführungszeichen, um das alles zu organisieren, vorzubereiten. Wer mal so in so einem Komitee mit drin war, ahnt schon oder weiß es auch, dass es ja auch nicht so einfach aus dem Ärmel zu schütteln ist.
In der Tat ist es ziemlich aufwendig und wie auch bereits angesprochen, finden wir es ein bisschen traurig, dass wir unsere Zeit dafür aufopfern müssen, wir schlechtere Noten bekommen, weil wir halt immer streiken müssen, obwohl eigentlich die Politikerinnen das als Arbeit haben und die dafür auch eigentlich ihr Geld bekommen und wir das alles ehrenamtlich machen, ohne Geld zu bekommen und dann noch schlechtere Noten bekommen, weil wir streiken müssen, weil ansonsten nichts getan werden würde.
Wobei man das schon auch ein bisschen dann ja, relativieren muss. Also die Stadtverordneten hier zum Beispiel machen das auch ehrenamtlich. Die kriegen eine Aufwandsentschädigung, vermute ich mal, aber bezahlt dafür werden sie auch nur bedingt. Nathalie, wie siehst du das Thema? Wie seht ihr Eltern, ihr People, ihr Menschen das?
Also ich laufe oft mit dem Transparent freitags mit, da steht drauf, wenn Politiker schwänzen, dann müssen Schüler streiken, weil so sehe ich das. Okay. Politiker machen ihre Arbeit nicht, Politikerinnen auch nicht. Und mich ärgert das auch, dass die Schüler da immer als schwänzend dargestellt werden, weil das klingt nach faul in der Ecke liegen. Und in Wirklichkeit machen die unglaublich harte Arbeit, was die alles organisieren. Also ich bin da jedes Mal wieder erstaunt, was da entsteht und was die alles machen müssen, um diese Demos auch hinzukriegen. Wie gut die auch zum Beispiel Brainstorm-Sessions machen oder in Plänen sich miteinander vernetzen, welche tollen Kommunikationsformen die untereinander entwickelt haben, die wir Erwachsenen, also die Älteren, oft gar nicht kennen. Also ich bin da einfach nur voller Bewunderung und sage allen, die denken, da wird geschwänzt, kommt doch mal und schaut euch das an und lauft mal eine Weile mit.
Genau, das denke ich auch. Jürgen, jetzt zu dir, die Scientists for Future, dieselben Fragen wie an den beiden vorher. Bei dir habe ich es jetzt mal ein bisschen anders formuliert. Wer versteckt sich dahinter? Weil ich komme dann nachher noch mit einer anderen Frage, warum mir dieses Wort Verstecken eingefallen ist. Was gaben für euch Wissenschaftler den Anstoß, sich da zusammenzuschließen, zu organisieren, sich zu äußern?
Es sind über 26.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die also einen Aufruf entsprechend unterschrieben haben, dass sie das, was wir seit 40 Jahren auch schon gelehrt, gepredigt, sage ich schon fast, und weitergegeben haben, nämlich dass es passieren kann, wie es jetzt kommen wird, dass es einfach nicht gehört wurde von der Politik. Und angefangen hat eigentlich ganz, alles bei Greta Thunberg. Da hat ein Kollege von der Al Gore Klimaschutzgruppe, The Climate Rally Project, ist auf sie aufmerksam geworden im Internet, ist zu ihr hingefahren in Schweden vom Parlament freitags. Und er hat gesagt, also sie braucht mehr Input, sie wollte mehr Input. Und da fing eigentlich auch alles an, diese Verbindung zwischen Wissenschaft. Und dabei ist es ja nicht geblieben. Das wurde dann immer größer. Und nachdem Greta dann auch, ich sag mal Siegeszug, ich will das jetzt nicht falsch verstanden wissen, die Leute mobilisiert hat überall, dann war hier in Frankfurt ja auch erstmal am Anfang Fridays for Futures erstmal ohne Unterstützung unterwegs. Und dann kam natürlich auch die Anfrage in Berlin vor allen Dingen, wie können wir das fundiert auch weitergeben, dass eben die Lage so dramatisch ist. Und da hatte ich da sofort einen Kreis, ein innerer Kreis, ich glaube 40, 50 Leute von Wissenschaftlern. Da war Professor Quaschning, da war Hagedorn, da war vom Institut.
Sag doch mal, wer die Leute sind, weil ich gehe mal davon aus, also ich meine, ich habe jetzt diese Namen auch das erste Mal gehört, vor allem den zweiten.
Also es ist ein interner Kreis von Wissenschaftlern, die und zum Teil auch Klimafolgenforscher, die sich bereit erklärt haben, die Fridays for Futures zu unterstützen. Die Namen,
welche Fachbereiche? Die beiden zum Beispiel, die also, du gerade genannt hast.
Am Anfang waren es Klimafolgenforscher. Professor Quaschning ist Professor für erneuerbare Energien an der RTW in Berlin. Und dann gibt es noch viele andere, die auch in dem Bereich erneuerbare Energien, aber auch Meteorologie forschen. Aber auch in Wirtschaftswissenschaften, also viele Fachbereiche, nicht nur begrenzt auf Naturwissenschaften, die waren dann bereit zu sagen, wir unterstützen euch. Und es hat ja auch diesen Rand dann gegeben, haben alle gesagt, wir müssen jetzt eine lose Vereinigung, also es ist kein Verein oder so. Wir stellen mal ins Internet, wer denn noch bereit ist, die lokalen Gruppen von Fridays for Future, die sich da auch schon gebildet haben, mit zu unterstützen. Und hier in Frankfurt, wir haben uns beim ersten Mal getroffen, da haben wir unser Saal gesprengt, so viele Wissenschaftler waren da und haben gesagt, wir wollen mitmachen. Es ist es ist was zurückzugeben an dem, was wir schon immer ausgedrückt haben, aber jetzt werden wir durch Fridays for Futures auch erhört. Und jetzt denke ich auch, dass es bei einigen angekommen ist, dass es tatsächlich mehr als dramatisch ist, die Lage. Ich glaube, da kommen wir aber nachher nochmal.
Ja, genau. Die nächste Frage, wie organisiert ihr euch, wie kommuniziert ihr? Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil ihr nicht nur lokal, sondern auch, oder nicht nur regional, sondern national, vielleicht sogar übernational zusammengekommen seid, oder?
Also zunächst mal gibt es ja in Berlin auch die nationalen Ausgaben von Fridays for Futures und ich glaube Parents auch for Futures People. Es gibt dann auch die Science for Futures, das sind dann in Berlin, die auch Bundespressekonferenzen oder sowas machen, ja, dann haben wir ja Regionalgruppen überall in Deutschland, in vielen Städten, in Frankfurt, wie ich schon sagte, so bestimmt 20, 30, 40, die sich schon am ersten Mal getroffen haben. Also unser Kreis trifft sich jetzt zweimal im Monat, zum Beispiel im Senckenberg-Museum Museum oder dem Institut. Und da sind auch Biologen auch dabei, wollte ich gerade sagen. Und
Biologen?
Auch Biologen.
Ja, ja. Da wahrscheinlich kommt das Thema Artenvielfalt, das können wir nachher nochmal besprechen.
Kommt auf die Agenda drauf. Und wir haben auch schon den Kontakt zu Fridays for Futures, wir haben schon unterstützt und auch wissenschaftliche Grundlagen, wie lange wir noch haben und so weiter. Das haben wir schon auch weitergegeben, kommuniziert und arbeiten da eng zusammen auch in einem größeren Arbeitskreis, wo die Frankfurter Klimaschutzverbände und Organisationen zusammengeschlossen sind, wo auch alle vertreten sind, da sind wir auch dabei.
Es gibt da sicher, Nathalie, jetzt muss ich noch mal kurz sagen, vorher vergessen, auch bei euch eine Möglichkeit, über eine Internetseite Kontakt aufzunehmen. Wie kannst du die kurz sagen?
Ja, es gibt auch eine Parents for Future Webseite und da sind auch all die Ortsgruppen zu finden. Und
okay. Und bei euch, Jürgen?
Ja, wir haben also auf jeden Fall Facebook, wir haben Twitter. Es gibt eine Science for Future Deutschland, das heißt Sciences for Futures mit einer 4.org. Dort kann jeder übrigens auch sämtliche Fakten und Quellen und Forderungen rauskopieren, nachsehen. Das ist dann von den 26.000 auch abgestimmt worden. Also das ist fast schon wie ein Manifest.
Jetzt muss ich mal vielleicht eine Frage stellen. Ich weiß nicht, wie gern oder ungern du die hörst, aber es ist ein Thema, das mir eigentlich schon seit längerem immer wieder so ein bisschen umtreibt. Der Wissenschaft, ganz speziell der Naturwissenschaften, aber doch sehr oft vorgeworfen, das ist auch meine persönliche Einschätzung, dass die sich zu wenig deutlich artikuliert in die Öffentlichkeit geht. Ja, was sind da die Gründe dafür? Scheut ihr euch, die Fakten zu benennen, weil sie zu unsicher sind? Oder gibt es da andere Gründe? Also ich vermisse das sehr oft, weil vielleicht hätte diese ganze Debatte auch in den letzten Jahren schon ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen, wenn da mal wirklich dezidiert und genau das benannt wird und nicht nur in so informierten Kreisen.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil es ist einfach so, man kann gewisse Sachen, man nennt den Schmetterling-Effekt zum Beispiel, das heißt, man kann nicht genau vorhersagen, wie das Wetter oder das Klima wird, und zwar sagen, was weiß ich, in 3 Wochen regnet es oder so. Man kann es aufgrund der Daten eingrenzen, aber man macht es mit Szenarien. Szenarien heißt, wir sagen, in einem bestimmten Bereich gibt es die Plus und Minus und deswegen auch in sämtlichen wissenschaftlichen Auswertungen, da wird immer ein Unsicherheitsfaktor genannt. Deswegen sagt kein Wissenschaftler, wir schalten jetzt um und morgen haben wir 10 Grad oder irgend sowas. Oder wir haben den Klimaschutz erreicht. Das kann kein seriöser Wissenschaftler machen, weil er es nicht genau wissenschaftlich bestimmen kann. Was er wissenschaftlich bestimmen kann, sind die Naturgesetze. Und dann kann er aber sagen, wir haben die Naturgesetze in unser Szenarium eingebunden. Und dann können wir eigentlich fast ausschließen, dass das anders verläuft als in dieser Bandbreite, die wir haben. Und das ist ja gerade das Schwierige, dass man sich nicht festlegen kann, zum Beispiel, ob es jetzt in 7 oder in 11 Jahren vorbei ist mit dem 1,5-Grad-Ziel. Da werden Sie keinen Wissenschaftler finden, der genau sagt, jetzt in 8,5 Jahren ist es soweit. Das wäre unseriös, das macht doch keiner.
Würdet ihr euch da angreifbar machen?
Auf jeden Fall, weil es ist nicht wissenschaftlich, dass man wirklich alle Szenarien mit einfließt. Da würden auch sofort Gegenargumente oder Gegenstudien kommen, wie das ja auch die Klimaleugner-Gegner ja auch zuhauf machen. Da muss man vorsichtig sein. Auf
jeden Paul, Fall. Jetzt mal an dich. Du bist ja jemand, der von diesen Dingen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, profitiert. Sei es nur in der Schule, im Unterricht, ihr lernt ja diese Dinge, du bist ja näher dran wie die Nathalie und ich wahrscheinlich. Wie schätzt ihr das ein? Fühlt ihr euch unterversorgt an Informationen oder denkt ihr manchmal, ach, das ist so theoretisch, keine Ahnung? Welche Haltung hast du da dazu?
Also es gibt einige Lehrerinnen im naturwissenschaftlichen Bereich, die haben seitdem Fridays for Future ein bisschen größer geworden ist, schon mehr darauf geachtet, diese Inhalte zu kommunizieren und auch darauf aufmerksam zu machen im Unterricht. Und dementsprechend bin ich schon erfreut, dass das auch mehr Platz im Unterricht findet und dass junge Leute dadurch auch mehr über dieses Themengebiet erfahren. Und anhand der Juniorwahl zur Europawahl, wo nur unter 18...
Juniorwahl?
Genau, Juniorwahl ist eine Wahl, wo nur unter 18-Jährige wählen dürfen, also sozusagen eine reine Statistenwahl. Und da hat man gesehen, dass junge Leute schon eher klimafreundlichere Parteien wählen als dann die normalen Wahlberechtigten. Und dementsprechend würde ich behaupten, dass das von den Lehrerinnen schon einen gewissen Einfluss auf die Schülerinnen hatte.
Mhm. Nathalie, wie ist es bei euch? Habt ihr auch Wissenschaftler vermutlich? Ich meine, Wissenschaftler sind ja manchmal auch Eltern, habe ich mir mal sagen lassen. Habt ihr da Leute dabei? Fühlt ihr euch da genügend und gut und richtig weitreichend informiert?
Ja, an sich, wir haben ja auch die Möglichkeit, eben auf das Wissen der Scientists for Future zurückzugreifen, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten. Dann sind natürlich auch viele Eltern auch natürlich Wissenschaftler. Klar merken wir aber auch, dass wir uns im Kontakt mit der Politik auch irgendwie alle fortbilden müssen, weil ja einem dauernd auch so Scheinargumente entgegengeschleudert werden. Und ich denke, die Schüler haben da schon einen Vorsprung, sind da schon lange dabei. Also die hat man in den Ausschüssen jetzt gemerkt letzte Woche, wie gut die informiert sind. Und das müssen wir Eltern auch werden, damit wir eben nicht auf solche Argumente reinfallen.
Okay. Jürgen, jetzt nochmal ganz kurz zu dem Blog. Bring uns doch mal auf den aktuellen Stand. Ich meine, draußen ist es heute, ich kann jetzt gleich mal als Information einschieben, wollte ich am Anfang schon, wir haben die Sendung aufgezeichnet vor einer guten Woche, Mittwoch, 19. Ich vermute mal, bis zum Sendetag am 7., nee, was ist es da, der 28. wird sich es nicht grundlegend verändern, wie das meistens so ist. Die Dinge gehen nicht so schnell vonstatten. Ja, bring uns mal auf den aktuellen Stand. Wie ist der? Sind wir schon... Wie weit sind wir in den Klimawandel drin? Was sind die Daten, die Fakten?
Okay. Bevor Klimawandel, noch ein zweiter Aspekt. Es gibt ja auch das Artensterben. Das gehen wir nachher noch mal dran, glaube ich. Das ist mindestens genauso.
Das können wir auch jetzt gleich machen.
Artensterben, nicht nur bei uns. Wenn man weiß, dass jetzt vom Zoo ist ein sehr anerkannter Wissenschaftler auch. Und der hat, wie er gesagt hat, 99% aller Korallen sind nicht mehr zu retten. Er hat nicht gesagt 100%, das wäre ja auch wieder... Ja, okay. Und wenn man natürlich genau weiß, dass die Korallen die Lebensbasis sind für Plankton und andere Tiere, die wiederum die Tierketten-Nahrung ist...
Also Nahrungskette bei... Ja.
Und nicht nur die Nahrungskette, sondern die Luft, die wir atmen, die kommt vom Plankton aus dem Meer. Also hauptsächlich natürlich auch vom Regenwald in Brasilien, der ja auch abgeholzt wird.
Ja, von unserem Wald, man braucht gar nicht so weit gehen, oder?
Ja, der kommt auch noch dazu, aber okay. ich wollte jetzt von der Dimension mal sprechen.
Okay.
Ja. Das bedeutet, wir werden hier ganz schwere Probleme kriegen, allein in diesem Bereich, weil das Artensterben, das ist das ökologische Gleichgewicht. Wenn das aus der Reihe bekommt, dann haben wir weder Fisch und dann auch die anderen Staaten auch nichts zum Essen. Und auch die Landwirtschaft wird betroffen sein. Dann komme ich ja zu unserem Wald oder zu anderen. Dadurch, dass wir ja wie im letzten Sommer ja diesen Niedrigwasser, diese Trockenheit haben, da sind die Böden natürlich ausgetrocknet gewesen. Der Deutsche Wetterdienst hat Anfang Juni ganz klar gesagt, die Böden sind immer noch besorgniserregend trocken. Da hat der Regen, der jetzt in den letzten Tagen gefallen ist, überhaupt nichts dran geändert. Und wenn man weiß, dass wenn Gras verbrannt ist, dann gibt es da auch keine Kaltluft. Und die Bäume sind natürlich auch alle angegriffen durch die Hitze. Letztes Mal der Borkenkäfer hat zugeschlagen, weil die Widerstandskraft der Bäume weg waren. Und das ist etwas, was jetzt auch bekannt werden sollte. Und das ist mir auch ein Anliegen. Und dann haben wir natürlich auch die Klimaerwärmung, das hängt ja natürlich auch mit zusammen. Ja, manche Tiere sind angewiesen, dass sie bestimmte Tierfutterpopulationen zu einem bestimmten Zeitpunkt haben, dass sie ihre eigenen Kinder füttern können. Ich denke an Kuckuck oder so in dieser Richtung. Und wenn sich da die Zeiten verschieben und die Verschiebung ist da, die ist messbar, dann gerät das ökologische Gleichgewicht bei uns auch aus den Rahmen. Und man sieht es eigentlich, wenn man genau hinguckt, sieht man das schon an den Bäumen. ich mache mir da wirklich Gedanken darüber.
Ja, ich habe jetzt heute zufällig, heute jetzt wieder an dem Mittwoch, den 19., in der Rundschau gelesen, dass im Grüneburgpark 40 Bäume gefällt werden müssen, die eben mit dieser Trockenperiode oder da im Hitzesommer Trockenheit letztes Jahr nicht zurechtgekommen sind. Nochmal ganz kurz ein, zwei Sätze, bevor wir eine Pause machen. Sind die Auswirkungen vom Klimawandel schon sicht- und spürbar? Kann man das so, also jetzt nicht nur ich als Hobby-Meteorologe oder wie auch immer, kann man das einschätzen, beurteilen?
Ja, wie ich schon beim letzten Mal und hier auch gesagt habe, eben im letzten Sommer haben wir es gesehen. Ja? Das Niedrigwasser war ja eine Folge dadurch, dass die, man nennt das Jetstreams, das sind im oberen meteorologischen Band von der Atmosphäre Starkströmungen vom Wind, die früher gleichmäßig waren und heute wie so eine Art Sinuskurve sind, die hat ja auch dazu geführt, dass in den USA da eine Kältewelle runtergekommen ist bis nach New York, wo es die noch nie gegeben hat. Und so eine hatten wir letztes Jahr gehabt und die werden sich natürlich wiederholen. Keiner weiß wann und wie oft und wie viel. Aber und die Intervalle werden kürzer werden. Und das ist sichtbar. Wir haben es letztes Jahr gesehen. Und das war wirklich nur der Anfang mit dieser Trockenperiode. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere. Der Wald, ja, der braucht ja auch Wasser. Wenn die Feuchtigkeit nicht mehr da ist und auch nicht mehr aufgefüllt wird. Und natürlich, wir erleben es ja auch in den Temperaturen, die so nicht mehr da sind. Man kann es auch grafisch darstellen. Science for Future, das Banner ist ein blaues Band, wo links kühl ist, wird immer ein Strich pro Jahr und rechts rot. Und wenn man rechts sieht, dass fast jedes Jahr ein Strich ist, wo immer roter wird, das ist sehr alarmierend. Allein daran kann man es schon sehen.
Ja, man sieht es ja in der Landwirtschaft, wo dann Versicherungspolicen und Absicherung durch den Staat, Entschädigung oder wie man immer das nennen mag. Ja, vielen Dank mal bis hierher. Ich mache jetzt mal ein paar Takte Musik. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über die Zukunft im Blick, die For-Future-Bewegungen, Fridays for Future, People for Future, Scientists for Future. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die Entstehung der verschiedenen Initiativen gesprochen. Dann auch der Jürgen Eiselt hat uns freundlicherweise auf den aktuellen Stand gebracht. Paul ist von den Fridays for Future, Stadtstuhlsprecher. Welche Forderungen habt ihr denn? Ihr habt ein, meine ich, 8-Punkte-Papier veröffentlicht. Können wir jetzt natürlich nicht alle 8 Punkte durchgehen, aber vielleicht mal so andeutungsweise auch mal den einen oder anderen Punkt vielleicht ein bisschen ausführlicher. Was steht denn da drin? Welche Forderungen erhebt ihr?
Bundesweit wären das beispielsweise ein Kohleausstieg für spätestens 2030 und auch ein sogenanntes Netto-Null-Ziel, also dass Deutschland gar keine umweltschädlichen Emissionen mehr produziert bis 2035, wenn mich nicht alles täuscht. Und frankfurtweit ist aktuell ein Forderungspapier in Bearbeitung. Das wird am 28.06. veröffentlicht und da stehen dann so Dinge wie beispielsweise ein kostenloser ÖPNV drin, den Ausbau des ÖPNVs, die Schließung des letzten Kohlekraftwerkes hier in Frankfurt, eine autofreiere Innenstadt und, was halt wirklich nachgewiesen zu einem besseren Klima beitragen würde.
Nathalie, für die People for Future, was fordert ihr? Ich meine, ich denke, das wird vieles deckungsgleich sein. Geht ihr auch noch über diese Forderungen hinaus?
Nee, das sind eigentlich die gleichen Forderungen. Wir fordern aber auch, denke ich, dass die Zukunft unserer Kinder sichergestellt wird. Ich denke, das ist eigentlich das, was uns auf die Straße treibt. Wir wollen, dass unsere Kinder eine gute, sichere Zukunft haben und die Gesundheit geschützt ist und das Überleben auch. Also das ist die Forderung, die dahinter steht, denke ich.
Ihr habt jetzt dann mal so die ganz offizielle Politikschiene bedient oder seid darauf eingestiegen, habt eine Petition, also wirklich eine nicht nur eine einfache Internetpetition, sondern eine Petition in den Bundestag eingebracht, Klimaschutzgesetz. Wie ist denn da der Stand? Kannst du da was dazu sagen? Also ich meine, da muss man wohl innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln und dann?
Ja, man muss 50.000 Unterschriften sammeln. Das haben wir gut geschafft, also sind wir weit drüber. Und das ist eigentlich auch die Forderung, dass das überhaupt mal in den Bundestag kommt, dass das Klimaschutzgesetz wieder auf die Tagesordnung im Bundestag kommt und die Scientists for Future auch eingeladen werden, um ihre Erkenntnisse da vorzutragen und hoffentlich dann die Politik auch mal zuhört.
Also die Petition ist ja, glaube ich, schon abgeschlossen, war ja Ende irgendwie Mitte Mai, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Zwei, drei Sätze, was steht drin? Was sollte drin stehen im Klimaschutzgesetz?
Ja, das ist das genau, was wir eben, dass die Forderung von Oder das, was Fridays for Future fordert, als was gemacht werden muss, dass das halt umgesetzt wird. Im Prinzip, wir als Eltern sind keine Politiker. Das heißt, es wäre sinnvoll, denke ich, dass die Politikerinnen, auch die da nicht so viel Ahnung von zu haben scheinen, sich zusammentun mit Experten auf dem Gebiet und gemeinsam einen Klimaschutzplan dann eben machen. Aber es muss erstmal Klimaschutzgesetz geben, dass das überhaupt verankert, dass der Klimaschutz stattfinden soll.
Jürgen, kannst du da was dazu sagen? Ja. Ich meine, da würde jetzt nämlich gerne noch eine andere Frage anschließen, weil mir sich jetzt gerade einfällt, die gehörte zwar nachher noch zu dieser Debatte, wenn wir über diese Ausschüsse, die da die letzten Wochen waren, reden, aber wenn es mir jetzt gerade einfällt, Klimanotstand ausrufen, ist das mehr als Symbolik?
Ja, auf jeden Fall, weil das Klimanotstand, es gibt ja viele Städte, die haben das schon gemacht, das bedeutet in dem Sinn, dass jede Gesetz im Bundestag oder Antrag im Stadtparlament daraufhin überprüft wird, ob das kompatibel ist mit dem Pariser 1,5-Ziel. Das heißt also auch, ist es möglich, das Ziel zu erreichen, wenn dieser Antrag ist, oder spricht was dagegen? Weil du hast vorhin gesagt, mit dem 2035, da habe ich so ein bisschen, ja, vielleicht, weil es hängt nämlich wiederum, das sind wir wieder bei den Wissenschaftlern, wie schnell die Ausbau der erneuerbaren Energien gehen. Die müssten im Bereich Photovoltaik 4 bis 5 Mal so schnell sein wie jetzt. Man kann das natürlich auch weniger machen, dann streckt man aber die Zeit. Und dann muss man sehen, ob dann auch das Parlament da auch hingeht. Übrigens, das Parlament, der Umweltausschuss des Bundestages, der hat schon getagt. Und Science for Future waren dort eingeladen.
Zu dem Klimaschutzgesetz.
Genau, zum Kohleausstieg war es auf jeden Fall. Und haben auch getagt und alle Argumente wirklich auch wissenschaftsbelegt dargelegt. Ging nur in 5 Minuten, aber soweit möglich. Sie wissen das. Und das ist das Entscheidende. Die Parlamentarier, jedenfalls in Berlin, wissen es. Und die müssen jetzt anhand dieser Daten jetzt auch tatsächlich ein Klimaschutzgesetz erlassen, dass eben die Klimaschutzziele erreicht, dass wir tatsächlich unter 2 Grad bleiben. So wie das jetzt mal die Parameter aussehen, läuft das schwer dran vorbei. Weil die Zeit, die wieder verloren geht, bis im Herbst müssen wir wieder im Bundestag warten und dann wird wieder beraten, sind wieder 2 Monate weg. Davor haben wir schon mal ein Jahr lang verloren in Frankfurt. Ein Antrag, wie das denn mit dem Kohlekraftwerk ist, der wurde auch nicht beraten. Das ärgert einen, wenn man weiß, die Fakten liegen da und die sind schon seit 20 Jahren da und dann ändert sich nichts. Und ich hoffe, dass wir mehr Leute erreichen, die einfach die Dramatik der Lage erkennen. Wir können dann die Kipphebel, die dann entstehen, wenn wir nichts machen, nicht mehr zurückdrehen. Dann ist die Erderwärmung unumkehrbar.
Auf welchem Pfad finden wir jetzt also nochmal das Klimaschutzabkommen? Der Paris-Vertrag beinhaltet ja, dass wir 2 Grad als Limit, möglichst 1,5 Grad. Sind wir auf einem guten Weg?
Also, wie es aktuell läuft, dürfen wir 3 bis 4 Grad oder darüber nicht ausschließen. Es muss drastisch
und nicht ausschließen heißt, wir sind auf einem 3 bis 4 Grad Weg.
Weit über 2.
Okay.
Wir müssen wirklich drastisch weltweit, aber wir sollen in Frankfurt und in Deutschland anfangen. Wir haben die Möglichkeiten, aber das muss auch richtig wehtun. Das heißt, autofreie Innenstadt, IHK und manchen konservativen Menschen oder Politiker, den graut es für sowas. Aber die können sich einfach auch nicht vorstellen, was es heißt, wenn das Klima umkippt. Also diejenigen werden es nicht mehr erleben, aber die jungen Menschen, die jungen Generationen oder die Nachfolgenden, die wollen doch auch noch...
Wir werden es nicht mehr erleben, ist eine gewagte Aussage. Oder da kommen wir jetzt wieder auf das, was Wissenschaftler sagen oder nicht sagen. Also ich meine, ich behaupte das ja auch, oder auch aus meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld, auch bei uns bei Greenpeace, gibt es ja Leute, die sagen, naja, wir kommen nur ungeschoren davon. Da bin ich mir jetzt langsam inzwischen nicht mehr so sicher.
Ungeschoren auf keinen Fall.
Nein. Das ist nur die Frage, wie stark das Pendel ausschlägt.
Aber wir können es ändern und es gibt viele Möglichkeiten dazu. Vom Punkt angefangen.
Paul, deine Einschätzung, ich meine, Fridays for Future ist in aller Munde, zumindest in den Leuten, die sich vielleicht mit Politik beschäftigen, speziell mit Umweltpolitik und so weiter und so fort. Es gab einen Aufschrei durch viele Dinge, Stichwort YouTube-Video und allem drum und dran. Wie ist deine Einschätzung? Dringt ihr durch? Tut sich was? Bewegt sich was jetzt mal unabhängig von der Geschwindigkeit?
Also ich glaube, wir haben zumindest die Wahlergebnisse beeinflusst. Bei der Europawahl hat man gesehen, dass deutlich anders gewählt wurde als noch beispielsweise bei der Bundestagswahl. Konkret verändert wurde allerdings noch nichts. Es gab ein Klimakabinett, wovon man immer noch nichts gehört wurde. Da hieß es immer, ja, jetzt arbeiten wir doch endlich mal dran. Aber ansonsten gibt es wirklich keine konkreten Maßnahmen oder keine konkreten Ideen, die in den letzten Jahren bzw. Monaten wirklich auf den Tisch gelegt wurden.
Ja, ich wollte nachher werden wir noch mal auf das Thema hier vor Ort ein bisschen näher eingehen. Gestern am Dienstag, den 18., gab es ja diesen wahrscheinlich historischen Vertrag zum Radentscheid. Da werden wir nachher noch mal kurz drüber sprechen, weil das ja auch mit Klima was zu tun hat. Nathalie, wie schätzt du das ein mit den Forderungen? Bewegt sich was? Tut sich was?
Ich glaube schon, dass immer mehr Leute sich einfach des Ernstes der Lage bewusst sind, zumindest in der Bevölkerung. Also da merke ich, dass ganz viele uns ansprechen und auch zu uns kommen. Bei der Politik sehe ich es leider noch nicht so. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir einfach auch versuchen, die Politik immer härter anzusprechen, weil ich erfahre das als unterlassene Hilfeleistung. Also wir schlittern auf eine Katastrophe zu. Jeder weiß, es ist wissenschaftlich bewiesen und die Politik handelt nicht. Und ich glaube, dass immer mehr Eltern schon auch oder auch Erwachsene, aber gerade Eltern natürlich sich einfach dessen bewusst sind und da nicht mehr, jetzt nicht mehr locker lassen werden.
Jürgen, deine Einschätzung? Forderungen erfüllt?
Auf keinen Fall. Nein, also das Klima, ich muss aufpassen, dass ich nicht Kabarett sage, aber das Klimakabinett hat jetzt hier zweimal getagt, die Ergebnisse, es kam keine raus. Und
das also auf Bundesebene?
Kam. Ich rede jetzt auf Bundesebene. Ja, okay. Wobei es hier in Frankfurt sicher ja auch Maßnahmen gab, die man sagen könnte, die könnten zum Klimaschutz teilnehmen. Aber ich denke mir, wenn gesagt wird, die Parteien machen nichts, dann muss man das wahrscheinlich so konkretisieren und sagen, die machen nichts, um jetzt das Klimaschutzziel zu erreichen. Und das muss man einfach auch sagen. Wenn die jetzt einen Radentscheid machen, ja, ist ein Teil nur davon. Aber der muss ja eingebunden sein. Der muss eingebunden in eine komplette Verkehrswende. Da gehört der ÖPNV dazu, da gehört eine Clubcard dazu, wo man Bahn, Bus, Taxi, was weiß ich, alles auch im Umland zusammen einmal buchen kann. Mehr Sachen zusammen, und das meine ich mit radikal. Auch die Kopplung, also die Netzung von Strom und Wärme zum Beispiel. Die Technik wird draußen schon verbaut, aber bei vielen ist es noch gar nicht angekommen, dass es die überhaupt gibt und dass man die gleiche Sonnenenergie auf derselben Dachfläche zweimal nutzen kann und natürlich dadurch Einspareffekte im doppelten Sinne hat, weiß kaum einer.
Ja, immer noch Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, die Zukunft im Blick, die For Future Bewegungen in Deutschland, weltweit zum Thema Klima. Was mir zu dem vorherigen Block noch eingefallen ist, die Frage wollte ich nur ganz kurz stellen und das passt auch zu dem letzten Block, den wir jetzt haben werden. Habt ihr den Eindruck, dass da eine neue Politisierung stattfindet? Nathalie, du, Jürgen, die beiden Älteren vielleicht mal.
Politisierung insofern, ich habe jetzt von mehreren Seiten auch schon gehört, als jetzt zum Beispiel im Umweltausschuss da ja ein richtiger Eklat war, in den Gesichtern der Politiker aller Fraktionen, vor allen Dingen der Regierungsfraktion, auch aus dem Bauausschuss, aus dem Planungsausschuss soll es genauso gewesen sein. Dort stand wirklich, ich will nicht sagen Panik oder Entsetzen, aber zumindest große Verständnislosigkeit. Sie wussten überhaupt nicht, was passiert. Und das ist eine neue Lage, finde ich.
Nathalie?
Ja, ich merke, dass einfach auch immer mehr Leute dieses Systemische begreifen, dass eben alles zusammenhängt, die Natur und die Politik und die Wirtschaft. Und auch Leute, wo man das nie gedacht hatte, plötzlich System Change rufen. Also, und das ist was ich mir lange nicht, also das hatte ich nicht erwartet. Und das ist sicher bei den Schülern auch, die haben das auch vorgemacht, die haben das Thema ja auch gebracht, einfach ein Verständnis dafür, dass alles zusammenhängt. Und also ich sehe gerade bei den Schülern eine enorme Politisierung und freue mich, dass wir eine sehr verantwortliche Jugend als Wähler bald haben werden.
Also Politisierung im Sinne von sich mit Politik beschäftigen, sich dafür zu engagieren, einzusetzen. Paul, wie ist es bei euch? Ich meine, ich hatte dir bei der letzten Sendung schon mal die Frage gestellt. Ich meine, es sind ja leider nicht alle 50.000 Schülerinnen und Schüler oder wie viel es immer in Frankfurt geben mag auf der Straße. Aber unabhängig davon, auch die nicht demonstrieren, nicht auf der Straße sind, habst du den Eindruck, dass die sich jetzt bedingt durch das, was da in den letzten Monaten abgelaufen ist, sich doch dann auch genötigt fühlen, damit zu beschäftigen?
Ganz klar, auf jeden Fall. Vor einigen Jahren hieß es ja noch, oh mein Gott, unsere Jugend ist so faul, macht überhaupt nichts, sitzt nur am Handy, dies und das. Allerdings ist es aktuell wirklich so, dass so gut wie jede Person, mit der ich spreche, schon zumindest den Namen Fridays for Future mal gehört hat und auch weiß, worum es geht. Und sowas hatte ich eigentlich im Bereich Politik noch nie. Von daher kann ich wirklich von einer Politisierung sprechen. Und dann auch eine Mehrheit weiß auch schon genauer, worum es geht und was genau geändert werden muss und hat sich dann auch dementsprechend damit auseinandergesetzt.
Ja, dann gehen wir mal auf die lokale Ebene. Brechen wir das runter. Der Jürgen hat es schon andeutet. Es gab die letzten 3 Wochen, also jetzt immer von unserem Sendedatum ausgerechnet, die letzten 3 Wochen, 3 Ausschusssitzungen, Umweltausschuss, Bau und was? Bauausschuss und Verkehrsausschuss. Und da waren neben den Fridays for Futures, die sehr stark vertreten waren, auch die Parents, People for Future und die Scientists for Future. Paul, wie schätzt du das ein? Warst du bei einem dieser Ausschüsse? Ich habe dich nicht gesehen.
Ich war leider nicht da.
Man kann ja nicht überall sein.
Genau, ich war zeitgleich in einem anderen Ausschuss wegen einem anderen Thema. Dazu kann ich vielleicht auch nochmal gleich was sagen.
Macht es.
Allerdings habe ich dann schon gemerkt, anhand Lautstärken und auch anhand den Schülerinnen, die am Eingang standen, was das für Auswirkungen haben wird auf den Ausschuss. Und auch auf Bildern und so sieht man wirklich das Entsetzen der Politikerin, aber auch die Motivation der Schülerinnen, die dann in diesen Ausschüssen waren, geredet haben und mal die Meinung ins Plenum gebracht haben, was dann auch sehr beeindruckend war.
Erzähl das kurz gerne, in welchem Ausschuss du warst und dann eben anschließend die Frage, wie schätzt du die Reaktionen? Also der Jürgen hat es jetzt auch schon mehrfach andeutet. Also mein Eindruck war auch, dass es manche, naja, ich weiß nicht, ob das eine Hilflosigkeit war oder eigentlich auch eine Verstimmung darüber, dass sich jetzt tatsächlich Bürgerinnen und Bürger trauen, in den Ausschuss zu kommen.
Aktuell ist es in Ausschüssen so, dass es einen Tagesordnungspunkt gibt, der nennt sich Bürger- und Bürgerinnenrunde. Und da ist es so, dass Bürger und Bürgerinnen zu verschiedenen Tagesordnungspunkten Fragen stellen dürfen und auch gewisse Redebeiträge haben dürfen. Das Problem dabei ist allerdings, dass sie dann während einer Debatte nichts mehr sagen können. Und um das zu verändern, fordern wir, der Stadtschülerinnenrat Frankfurt am Main, gemeinsam mit dem Frankfurter Jugendring und Fridays for Future Frankfurt ein Jugendparlament, welches aus Jugendlichen bestehen würde, welche dann Ausschussmitglieder und Stadtverordnetenmitglieder in die Stadtverordnetenversammlung und die Ausschüsse schicken dürften, wo sie dann wirklich Rede- und Antragsrecht haben, damit sie auch wirklich richtige Politik machen im Sinne von konkret und auch wirksam und nicht wie jetzt leider nur, dass man etwas sagen kann, was dann allerdings wahrscheinlich ignoriert wird.
Nathalie, du warst auch in allen 3?
Nee, in 2 Ausschüssen. Ich war im Umweltausschuss und da war ich total schockiert. Ich hatte nicht gedacht, dass die Politik so hilflos reagieren würde und so gar nicht reagieren würde eigentlich auf das, was sehr wunderbare Reden sowohl von den Schülern als auch oder Beiträge von den Eltern auch von anderen Organisationen auch kamen. Im Bauausschuss
vom Jürgen zum Beispiel, ja, im Umweltausschuss für die Scientists.
Genau, im Bauausschuss war ich dann schon darauf vorbereitet, aber hat mich wieder erschreckt. Ich saß neben einem, ich denke mal, 17-jährigen Schüler, der während Mike Josef zum Beispiel geredet hat, wirklich jedes Scheinargument sofort durchschaut hat. Also wo ich dachte, die Kompetenz dieser Schüler ist zum Teil schon so gut, also dass ich es einfach auch fürchterlich fand, dass jemand sich traut, da Schülern, die um ihr Überleben kämpfen, so ist es ja, mit solchen Plattitüden zu kommen. Also ich fand es erschreckend und werde auch auf jeden Fall, also wir Eltern alle haben uns entschieden, also jetzt sind wir in den Ausschüssen präsent und werden die Politik jedes Mal daran erinnern, dass ihre Aufgaben endlich ernst nehmen müssen. Oder halt, das wurde auch schon gesagt, im Bauausschuss hat eine Mutter das sehr gut gesagt, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht in der Lage sind, dieses gigantische Problem anzugehen, es ist ein großes Problem, dann machen sie Platz für andere Leute, die das können. Und das fand ich eine ganz wichtige Aussage.
Jürgen, du warst ja auch zumindest im Umweltausschuss.
Ja, im Umweltausschuss. Und dann hatte ich es eigentlich vorher nicht erwartet, dass dieser Antrag, und der Antrag ging um Klimanotstand in Frankfurt ausrufen, dass der vertagt würde, zumal wir das vor einem Jahr schon mal hatten, wo ein simpler Antrag in Bezug auf Heizkraftwerk West, wie dann die Planung aussehen, also nichts Schlimmes eigentlich, der wurde aber 14 Monate lang geschoben. Ich habe nicht geglaubt, dass die Politik so dumm ist, nicht zu erkennen, was draußen vor sich geht. und jetzt diesen Antrag nochmal wieder schiebt.
Also den zum Klimanotstand.
Weil,
also schieben, mal ganz kurz für die, die sich da nicht so genau, schieben bedeutet, dass das auf der Tagesordnung steht, aber darüber nicht geredet wird, sondern auf die nächste Sitzung geschoben. Genau. Und dann kann man es wieder schieben, also ich erlebe das jetzt im Verkehrsausschuss, wo ich in letzter Zeit oft war, im Zusammenhang mit dem Radentscheid, zwar nicht das Thema Radentscheid, andere Themen, die werden teilweise, wie du das jetzt im Heizkraftwerk gesagt hast, über Monate hinweg geschoben.
Und was natürlich mich besonders traurig gemacht hat, ist, dass man erkennen musste, wie weit weg die Politiker von den Menschen sind, von den Fridays for Futures oder so, haben überhaupt nicht verstanden, welcher Druck, welche Emotionen in der Bevölkerung da sind, dass da eben viele Leute kommen werden. Als normal, wenn man den Kontakt hätte, hätte man wissen müssen, dass man einen größeren Raum braucht zumindest, dass viele Leute kommen. Es sind ja auch vernetzt, es sind ja auch viele, die lesen Facebook, wo eben das auch angekündigt wurde. Aber es scheint die Problematik für den Druck bei vielen noch gar nicht da zu sein. Und das, deswegen waren die auch so erstaunt, plötzlich kommt der explosionsartig dann alles rein, müssen Leute draußen stehen, die kamen gar nicht rein, die Polizei hat gesagt, geht nicht mehr Leute, Raum geschlossen, habe ich gehört. Und das ist mit ein Grund auch, warum die ja dann drin waren, gesagt haben, was, ihr verschiebt den Antrag, denn wann ist die nächste Sitzung, was, in 4 Monaten? Das darf doch alles nicht wahr sein, wir stehen hier, wir wollen was tun. Übrigens sind 4 Monate eine ganze Menge Zeit, wenn man weiß, dass jeder einzelne Tag zählt, wo man was machen müsste. Das heißt, in 4 Monaten fängt man dann wieder an zu diskutieren, um dann nochmal in 4 Monaten vielleicht irgendwas zu beschließen, was dann nochmal in 4 Monaten dann da ist.
Und, also in 4 Monaten, die Abstände sind eigentlich, die Ausschüsse tagen monatlich und durch die Sommerferien jetzt ist eben die nächste.
Das war jetzt überspitzt, nur gemeint, darzustellen, dass die Zeit verrennt, ohne dass was passiert im Sinne des Klimaschutzes. Und das, was alle richtig sprachlos gemacht hat, auch Kollegen von Science for Futures, die haben Kopf geschüttelt, der war das erste Mal und hat gemeint, ich gehe auch nie wieder dahin, das, hier bringt es ja überhaupt nichts und wir müssen es anders machen und wir werden es anders machen.
Also Nathalie, wolltest du ne? Also ich wollte da jetzt eben gerade noch, um das ein bisschen abzuschließen und dann ganz kurz noch auf die vielleicht guten Dinge zu sprechen zu kommen, genau das, denke ich, ist die falsche Haltung, zu sagen, ich gehe nicht mehr hin. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, das darf ich jetzt vielleicht auch mal als Moderator sagen, im Verkehrsausschuss, wo ich seit einiger Zeit regelmäßig dort bin, man muss da hingehen, man muss die Fragen stellen. Da gibt es Leute, die im anderen Kontext da waren, zum Beispiel mit dem Erlenbruch, diese Schadstoffbelastungsgeschichte oder auch viele andere Themen, die dort oder jemand, der regelmäßig die Barrierefreiheit da anspricht. Man muss rein in die Ausschüsse fragen, nerven. Und also ich sehe das jetzt ein Stück weit als positives Zeichen. Da kommen jetzt dann die Fragen an euch, wie ihr das bewertet. Die Sache mit dem Ratentscheid hat auch ein Stück weit gezeigt, dass es möglich ist, dass die Politik für die Bürgerinnen und Bürger offen ist. Also es muss bei beiden Seiten so ein bisschen ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die Feindbilder aufgebrochen werden. Es gibt auch in der Politik Leute, mit denen man vernünftig umgehen kann, reden kann und auch die mal auf ein Gleis zu setzen. Und die sind auch manche wirklich froh drüber, wenn aus der Bürgerschaft Bürgerinnen Leute kommen, die ihnen auch ein bisschen einen Rückenwind geben für das, was sie vielleicht vorhaben.
Ich habe da mal eine Metapher gebracht. Wenn früher eine Stadt oder ein Herzogtum oder so angegriffen wurde, das heißt, die Soldaten, Fremde standen vor der Tür, dann haben die in der Stadt waren, einen sogenannten Burgfrieden geschlossen. Das heißt, sämtliche Streitereien und gegenseitig Feindseligkeiten wurden auf einen Schlag abgestellt. Man hat dann zusammen die Verteidigung organisiert, weil man nicht vernichtet werden wollte. Und genau das muss jetzt hier auch passieren. Aber ich sehe auch Chancen, dass es passiert. Nur jetzt muss aber auch was von der Politik zurückkommen. Ich erwarte eigentlich jetzt irgendwelche Statements, warum es geschoben wird und was sie vorhaben, die vom Umweltausschuss bzw. Stadtpolitiker. Und da sind auch die Dezernate und der Oberbürgermeister gefragt. Also jetzt muss da von der anderen Seite auch was kommen.
Paul Wisch, es kamen schon Leute, also jetzt aus der Politik, wer immer das jetzt sein mag, Leute auf euch zu, um Gesprächsangebote zu sagen, wir treffen uns mit euch, kommt zu uns, gebt uns Anregungen, wir unterstützen euch und.
Da gab es tatsächlich einige Gespräche mit verschiedenen Fraktionen, waren zwar nur wenige und auch größtenteils Oppositionsfraktionen. Allerdings war dann das Gespräch an sich schon konstruktiv. Es gab einige Scheinargumente, warum denn jetzt wirklich der Antrag zum Beispiel zum Klimanotstand verschoben werden würde. Aber im Allgemeinen hat man dann auch in diesen Gesprächen darauf aufmerksam gemacht und muss hoffen, dass über die Sommerpause irgendwas passiert, dass es dann direkt danach weitergeht und nicht immer gewartet wird und gewartet wird und gewartet wird.
Also dranbleiben.
Genau.
Nathalie, du hast fast das Schlusswort, weil das habe immer ich hier in der Sendung.
Ja, wir als Eltern haben hier in Frankfurt diese Gespräche noch nicht geführt. Das werden wir machen müssen mit der Politik. Vielleicht kriege ich da einen besseren Eindruck. Jetzt war ich erstmal schockiert nach diesen Ausschüssen. Aber ich denke auch, wir müssen weg von diesen Feindbildern, weil wir müssen eigentlich alle zusammen eine Kommission haben, die sich jetzt hier hinsetzt, wo alle zusammenarbeiten und eben dafür sorgen, dass wir einen richtig guten Klimaschutzplan kriegen, der dafür sorgt, dass wir diese Ziele ganz, ganz schnell umsetzen.
Okay, vielen Dank euch, dass ihr im Studio wart. Paul Harder von den Fridays for Futures, das war die Nathalie Bromberger von den People for Future und der Jürgen Eiselt für die Scientists for Future. Und ich habe noch kurz einen Termin heute, wie immer der Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, ersten Montag im Monat, diesmal der 1. Juli, 18 Uhr im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und selbstredend natürlich auch das, was wir vorher sagten, diese drei Initiativen, wenn ihr euch daran beteiligen wollt, wendet euch an die und nicht zurückziehen ins Schneckenhaus, das ist die schlechteste Lösung.